Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 260, heute mit Felix.
Felix.
Und Felix.
Felix.
Und meiner einer, ich bin Ingo und es ist einfach zu warm. Viel zu warm. Ich weiß nicht, ob wir das heute einigermaßen hinkriegen oder ob wir alle, also ich habe ja so ein bisschen Probleme bei dieser Hitze noch klar zu denken. Weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, ist schon warm.
Ja.
Das muss jetzt reichen als Aussage, ja.
Ist Sommer, habe ich gehört.
Ich habe gehört, es wird nicht besser in den nächsten Jahren.
Wird nicht besser, ja.
Ja, Wald stirbt, es wird warm, heiß, heißer.
Wir was gehen ist mit deinem Feld? Es gibt keinen Bach mehr, wo man runtergehen kann.
Was? Ist alles braun? Der Rasen hier ist alles braun.
Ja, bei Feld ist braun. Also in Brandenburg ist alles braun.
Das ja, wissen wir aber jetzt. Oh. Autsch.
Touché, ja. Hatten wir auch ja nur in der Pre-Show schon.
Das Brandenburg-Lied, ja. Genau.
Ja, eins davon. Es gibt ja mehrere.
Mhm. Stimmt, es gibt mehrere?
Ja. Also eins von Reinhard Grebe und es gibt noch, schon noch eine andere Brandenburg-Hymne. Steige hoch, du roter Adler und so. Naja.
Echt? Gibt's.
Ja.
Das müssen wir aber dann hier in der Postshow fortführen.
Soll ich dir das singen dann?
Nein.
Darf er sonst
Nein, darfst du jetzt nicht. Jetzt verboten. Jetzt verboten.
Ja. In der Postshow dann?
Yep.
Ja, okay. Also, wer mich singen hören will, muss leider... Der darf den Podcast nicht abonnieren und muss leider dieses Mal live zuhören. Kommen wir zum Blast from the Past. Der eine Felix hat eine Chaptermarke gebaut, den er auch gerade fleißig anwendet.
Jupp, genau, das war quasi in der letzten Sendung, habe ich das fertig gebaut und seitdem hat sich es auch nicht mehr geändert. Genau, ich schreibe jetzt quasi die Data Chaptermarks direkt neben die neben unsere Rubriken, damit man dann quasi später irgendwie das wieder zusammenfrickeln kann und dann hat man Chapter Marks. Das ist jedenfalls meine Theorie. Wie das am Ende zusammenläuft, weiß ich nicht. Das macht dann irgendwo wahrscheinlich oder so.
Das werdet ihr ja dann in der Sendung sehen, wenn ihr es als Podcast abonniert habt, ob das geklappt hat oder
das hat nicht. Total gut funktioniert. Also wenigstens jetzt fürs Erste schon mal. Wir sind auf 2:02 haben wir mit Blast from the Past angefangen.
Mhm.
Und was will man mehr, ja?
Ja, macht nichts anderes, als hier in unser Pad die Zeiten reinzuschreiben.
Ja, aber ich muss halt drücken. Das ist nicht ganz automatisch. Also wäre natürlich cooler, wenn er erkennt, dass du jetzt Blast from the Past gesagt hast. Aber man kann ja alles haben.
Nee. Das klingt nach Machine Learning.
Mhm.
Kann ja hier mal jemand so eine Masterarbeit dazu vielleicht und das Problem für uns lösen. Wobei ich glaube nicht, dass das gut funktioniert, aber hey.
Doch, das funktioniert super. Das ist kein Problem.
Doubt.
Das löst alle Probleme. KI und Machine Learning löst alle Probleme auf diesem Planeten.
Ja.
Yep.
Ja, dann?
Ja, muss bloß einer machen, TM.
Genau, und du musst es nur richtig machen und dann funktioniert es auch.
Ja, das perfekt. Ist, ja, schön, ja.
Das, ja. Ich meine, es ist so einfach, wenn du es richtig machst und es funktioniert, dann funktioniert es einfach.
Ja. Was ist hier Jellyfin? Was ist damit?
Hier, genau, weiterer Blast. Wir haben ja die letzten 2-3 Sendungen über dieses Plex und MBI gesprochen und jemand hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es von MBI halt so ein Open Source Fork gibt, der Jellyfin heißt. Und das ist wohl nochmal das gleiche, aber jetzt so richtig Open Source.
Mehr Open Source quasi.
Auf jeden Fall mehr Open Source als die anderen zwei Kandidaten. Und das Projekt sieht ziemlich aktiv aus. Da entwickeln Leute dran. Die Screenshots sehen jetzt auch nicht so sehr viel anders als dieses MBI aus. Von dem her, wenn ihr noch nicht irgendwo ein Vendor-Login habt.
Könnt ihr voll Open Source gehen.
Genau.
Und Richard Sommer wäre stolz auf euch.
Korrekt. Das wäre so der Plan. Aber sonst ausprobiert hat das natürlich wieder niemand.
Wäre schlimm, wenn wir sowas machen würden.
Aber das stimmt,
wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es funktionieren wird.
Ach, ganz bestimmt, wir irgendwas machen.
Haben wir euch Hörer ja, ihr könnt uns dann sagen, ob das
für euch funktioniert,
genau, oder nicht. Genau. Aber selbst die Webseite ist Open Source. Die ist hier Hugo und könnt ihr selbst die Webseite ändern auf GitHub. Mhm. Wie auch übrigens unsere Webseite auch, ne? Also wenn ihr schon immer mal die Binärgewitter-Webseite ändern wolltet.
Die facen wolltet, dann habt ihr hier die Chance. Ja.
Stellt einfach einen Pull-Request, ihr müsst bloß einen von uns dazu kriegen, dass wir den
okay zu drücken.
Also es kann gut passieren, weiß ich nicht, wenn man das um 4 Uhr morgens einfach mal und was Nettes reinschreibt und wir dann einfach wieder...
Oder ein paar Bitcoins geflossen sind vorher. Kein Ding.
Genau. Machen wir alles möglich.
Wir teilen die Bitcoins dann auch auf. Also das wäre quasi, dafür defacen wir schon mal unsere Webseite.
Ja, vielleicht
können wir das so als Patreon-Perk irgendwie so, wenn du $100 im Monat spendest, kannst du einmal im Monat für einen Tag die Webseite defacen?
Nee, oder sowas, ja. Aber schon mehr auch.
Vielleicht sollten wir auch größere Pakete machen oder so.
Ja, apropos Patreon. Ja. Die haben mir eine Mail geschrieben, sie bieten jetzt auch Euro an. Habe ich gesehen. Ich habe es jetzt aber noch nicht ausprobiert. Also
wie viele Euros hast du dann genommen? Also
alle Euros hoffentlich.
Alle Euros.
Die sie mir... Nee, also man kann da jetzt wohl, vorher konntest du ja irgendwie nur in US-Dollar deine Spenden abdrücken und scheinbar ist die Community in Europa doch so groß, dass sie jetzt auch Euros und hier, wie heißen nochmal, Pound Sterling, also die Briten da, die ja nicht mehr...
Britengeld,
die ja da überall raus sind und demnächst auch aus Europa. Und genau, das kann man jetzt wohl irgendwie machen. Dann müsste ich mich bloß hinsetzen und auf Patreon mal wieder irgendwas rumklicken.
Oder haben wir was auf Patreon noch? Oder wen?
Ja, da sind schon noch ein paar Leute, die das machen.
Okay, cool.
Doch, doch.
Sehr nice.
Genau. Und nachdem ich das, fand ich jetzt auch sehr nett von denen, dass sie da auf ihre europäischen Unterstützer sozusagen mehr zugehen und jetzt auch die Möglichkeit bieten, das in Euro zu machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das immer noch, also wie gesagt, vorher hattest du ja das Problem, nicht nur, dass du in US-Dollar zahlen musstest, auch das Rausnehmen aus diesem System hat immer ganz schön viel Geld gekostet.
Verschleiß, Geldverschleiß.
Ob das jetzt besser geworden ist, müsste ich mir angucken, aber wo ihr gerade Patreon gesagt habt, habe ich gedacht, ja, da war doch die Woche was. Genau. Und dann haben wir noch einen Kommentar zu diesen CNC-Fräsen. Die haben wir letztes Mal so ein bisschen abgetan. Ach, kann man ja alles irgendwie in der Virtual Machine machen. Die sollen sie alle nicht so haben.
Ja, die alten Modis.
Genau. Hat uns jemand geschrieben, ja, das ist, also erstens haben die Dinger irgendwelche alten PCI- oder ISA-Karten oder irgendwelche GPIO-Ports, die da irgendwie bespielt werden müssen. Und
nee, es geht wohl quasi darum, dass du einen Parallelport hast, aber der wird nicht immer so verwendet, sondern manchmal wird der auch quasi gebitbankt und dann brauchst du da ganz bestimmte Timings, die halt nur von ihrem Windows-Kram genau so gemacht werden. Also ob es jetzt richtig war oder nicht, ist ja egal, aber am Ende brauchst du quasi genau dieses Timing, was halt unter Windows da bereitgestellt wird. Und wenn es sich irgendwie verändert, weil du da virtuellen Quatsch dazwischen machst, dann geht's halt nicht.
Ja.
Das ist ein bisschen doof.
Das ist schon echt, ja, traurig. Gut. Kauft euch keine CNC-Fräse.
Nee, niemals lieber, irgendwas kaufen.
Lieber 3D-Drucker. Na doch.
Was so?
3D-Drucker.
Warum?
Da kann man doch viel bessere Sachen machen als mit einer CNC-Fräse. Bestimmt.
Wie kannst du mit einem 3D-Drucker irgendwas aus Metall rausschneiden?
Das brauche ich nicht, weil ich muss ja kein Metall
das
mehr
Das brauche ich nicht. Überwertet.
Ja, du nicht.
Aber dann nehme ich da einfach einen großen Laser und dann ist das gut. Bei uns auf Arbeit gibt es ganz große, viele Laser.
Ja, was meinst du, was so ein CNC-Fräse quasi ist? Ein Laser?
Ja, aber dann muss ich ja keinen so einen alten nehmen. Dann kann ich ja einen neuen Laser nehmen.
Ja.
Du kannst ja auch eine neue CNC-Fräse kaufen.
Ja, ich glaube auch, dann kannst du einfach eine neue CNC-Fräse kaufen.
Ja,
halt
das mache ich
morgen.
Jede Woche
kauft sich Ingo eine neue CNC-Fräse.
Ja, genau. Und wenn ja, toll. Ich mich dann satt gesehen habe, an der kaufe ich mir eine neue.
Genau, und dann wieder quasi mit neuen, weiß ich nicht, Node.js oder sowas läuft die dann auch.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Dann, und irgendjemand hat sich gefreut, dass wir Kapitelmarken wieder anbieten. Gucken wir mal, ob wir dabei bleiben.
Ja, diese eine Person. Dafür verkrepele ich mich hier jetzt. Für diese eine Person, die sich Kapitelmarken gewünscht hat.
Kommen wir zum Toten der Woche. Oder zu den Toten der Woche. Einer der Miterfinder der Maus. Also nicht.
Nein. Nicht die Sendung mit der Maus, nicht eine von denen.
Genau, ich wollte gerade sagen, nicht die Maus mit dem Elefanten, sondern die Maus, die ich habe auch gerade so eine, hat so einen roten Laser, wo wir gerade bei Laser waren.
Laser.
Das hatte die Maus damals aber noch nicht, die hat noch anders funktioniert. Also einer der Miterfinder der Computermaus, nämlich William English, ist mit 91 Jahren gestorben. Und ja, könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt, wie es so ein bisschen dazu kam, wie er in die IT kam und wie er sozusagen die Mutter aller Demos da mit benutzt hat, um dann hier die Maus mal vorzubringen.
Warum ist es die Mutter aller Demos?
Das hatten wir doch schon mal. Wir hatten das doch schon mal.
Ich habe auch gedacht, dass wir das
als
schon
der, als der andere Erfinder, also das waren ja zwei, das war dieser English und dieser Engelbert. Engelbart, die zusammen irgendwie die Maus erfunden haben und also die Computermaus, nicht die Elefanten.
Aber das war letztens erst, ja.
Ja, der ist auch noch nicht, es war auch noch nicht so lange her.
Weil hier 12, 20.
Und die 15. haben damals irgendwie 86 diese Erfindung sozusagen vorgetragen und ja. Und das ist sozusagen die erste Demo. Und von dem her wird es irgendwie als Mutter aller Demos, Mutter aller Aufführungen, ging es so in die Annalen ein. Weil wahrscheinlich, ja, weil es davon halt ein Video gab, weil es das erste Mal vor mehreren Leuten da so hingesetzt haben und das so gemacht haben, so wie man es heute, weiß ich nicht, von TED Talks immer noch macht, bloß ein bisschen mehr Action, aber im Endeffekt funktioniert es immer noch so.
Ja, krass.
Ja,
jupp. Gute Sache.
Jetzt muss ich wieder zurück zum Pad.
Ist so warm,
genau.
So warm.
Ist so warm. Genau, auch gestorben ist Frances Allen. Eine Informatikerin, die sehr, sehr lange bei IBM gearbeitet hat und da Compiler-Spezialistin war und immer dafür eingetreten ist, dass andere Frauen, auch junge Frauen, sich für Informatik entscheiden und halt diesen Beruf ergreifen und gibt auch einen Preis, glaube ich, der nach ihr benannt ist und sie war auch die erste Frau, die den Turing Award bekommen hat.
Okay.
Ja, genau, hat Fortran gemacht ganz am Anfang und solche Sachen, Fortran gelehrt, ist dabei selber erstmal verstanden und gelehrt, ja, also,
okay.
Das waren so die IT-Leute, die in letzter Zeit gestorben sind, aber wie gesagt, das ist ja, ja, aber mit 91, Alter. 88, das ist okay, würde ich sagen. Wenn man dann langsam den Planeten wieder verlässt. Dann, ihr habt noch was?
Ich hab nix. Ich hab noch was. Und zwar dieses Scrot.
Was ist ein Scrot?
Das ist so ein Screenshot-Tool, so ein kleines Screenshot-Tool. Und ich hab es endlich geschafft, mein Laptop zu updaten.
Ja, hätte ich fein nett gemacht.
Dann wäre Tools nicht geworden jetzt.
Ja, genau, auf ein neues Fedora und dann habe ich festgestellt, dass das Tool gar nicht mehr installiert. Ja, stellt sich raus, ist irgendwie ein bisschen so langsam kaputt. Das letzte Stable Release ist von 17 Jahren.
Ja, das ist nicht stable, das ist fertig.
Das ist halt fertig, aber das Problem ist, man müsste es wohl mal ein bisschen wieder anfassen und
tja.
Ja.
Du kannst einfach nichts installieren und dann kannst du quasi für immer auf einem alten Branch deinen Squad hinterherziehen.
Aber warum? Also ich meine, das...
Weil es geht, weil er mag das.
Ja, okay.
Ja.
Kann ich dagegen also sein, ja?
Es ist halt irgendwie... Das ist halt ein Screenshot-Tool und es funktioniert halt voll gut. Und
aber mittlerweile können nicht irgendwie, Firefox macht doch selber Screenshot.
Gut, aber er kann nicht von allen Sachen, also von einem ganzen Bildschirm.
Ja,
das geht. Also und gut, ich benutze halt das, was bei GNOME und KDE halt dabei ist. Also bei KDE ist ja Spectacle aufrufen, Screenshot machen.
Läuft. Lee kann das auch direkt nach Imic-Uhr hochladen.
Habe ich nicht probiert, habe ich bisher noch nicht benutzt. Was es aber kann, ist, du kannst einen Screenshot machen und direkt das Bild aus der Applikation nehmen und damit was tun. Zum Beispiel in dein E-Mail-Programm reinschmeißen. Ohne, dass du es irgendwie abspeichern musst. Ohne, dass
also so ein Share oder was? Oder nur in die Zwischenablage oder was?
Ja, nee, er packt es lokal nach Temp und dann ziehst du es halt einfach irgendwie in dein Mail-Programm rein, dann kannst du es gleich wegschicken.
Okay. Was ich benutze, ist Flameshot. Das finde ich ganz cool. Ist auch so ein Screenshot-Programm. Man kann hier quasi, wenn man drückt, dann kannst du quasi hier noch Dinge mit dem Screenshot vorher machen. Also kannst du reinmalen und so. Das kann bestimmt dieses Spectacle auch. Und du kannst es nach Imc-Uhr hochladen. Und nachdem quasi ein Kumpel das gepatcht hat, kann man das jetzt auch nach einem privaten Pastebin hochladen. Und das heißt, ich kann quasi das Zeug direkt in ein privates Pastebin hochladen, ohne dass ich mich da vergräbeln muss und den Link dann teilen. Das finde ich sehr, sehr toll.
Diese Tools machen mir einfach immer ein bisschen zu viel. Und dieses Scrot macht halt genauso Screenshot vom ganzen Screen und fertig.
Ja.
Aber.
Ja, nee, brauche ich nicht. Da muss ich es da hinterher immer noch bearbeiten, das ist mir irgendwie zu viel.
Okay,
meistens will ich dann halt nur eine bestimmte Information haben und meistens ist es tatsächlich so, dass ich es auch noch wegmailen muss oder, weiß ich nicht, auf Twitter schieb oder so und dann ist irgendwie
ja, meistens will man was mit dem Screenshot machen, ja, das ist halt das Thema.
Spectacle anmachen, dann hier noch mit 3 Sekunden warten, dass ich mit der Maus noch irgendwo genau dahin gehen kann, was ich zeigen will, mach dann einen Screenshot und dann sage ich hier, was weiß ich, ich will nur den Teil haben und dann nehme ich das Ding und schmeiße es in die Applikation, die ich brauche, ohne dass ich es erst irgendwie hinterher mit dem Dateibrowser wieder suchen muss oder so. Ja, das ist irgendwie gut. Das kann mehr, es funktioniert, das ist auch in Fedora überall dabei. Und das ist gut.
Ja, das Flameshot kannst du eben auch sagen, open with an app, also dass es quasi direkt mit einer App aufmacht, aber ich benutze eigentlich das immer so, entweder in die Zwischenablage rein und dann quasi irgendwo reinpasten, weil das kann ja der Browser jetzt mittlerweile auch relativ gut, oder halt quasi irgendwo hochladen und dann den Link teilen.
Gut, also entweder fix deinen alten Scheiß oder such dir was Neues.
Ja.
Ist halt so.
Richtig. Oder nicht updaten. Die 3 Möglichkeiten hast
du. Ich habe schon geupdatet, das heißt.
Probier's damit. Das ist auch wunderbar.
Gut, kommen wir zu den News. Dieses Scrot wäre schon fast eine Mimimi der Woche geworden, oder?
Wenn ich auch Scrot eigentlich schon, ja. Aber es ist ja untot, tot, es passt schon.
Ja.
Aber ich finde ja, es ist fertig, ja. Manche Sachen sind fertig.
Kommen wir zu dem größten Kernel aller Zeiten.
Der wunderbarste Kernel.
Ja. Linux 5.8 ist da.
Ist er da? Kann ich nur runterladen? Ja. 2. August. Oh, schon vor 8 Tagen, nämlich hinterher.
Ja, mach. Hast du noch nicht? Aber ich habe es, glaube ich, auch noch nicht. Was habe ich? Uname. Ja, ich habe 5.7.11 noch.
5.7.11. Mann, hey.
5.7.12.
Tja.
Dede.
Wo bin ich gelandet? Oh, 5.4.44. Da kann ich
was?
Nicht
mehr
landen. Oh.
Na, du hast einen LTS-Kernel, ne? 5.4 ist ein LTS-Kernel.
Ja, ich fahre gerade nicht unstable.
Wie unstable? Wir fahren auch nicht unstable.
Doch, unstable-Kernel, Mann. Könnte alles passieren. Niemals updaten.
Du fährst halt einfach einen LTS-Kernel, aber so einen alten Scheiß benutzen wir halt nicht.
Immer an der K Kante der Zeit.
Ja.
Damit man jetzt zum Beispiel was machen kann.
Hier. Also mit dem neuen Kernel, wichtiges Key-Feature ist, man kann auf diesen Apple-Keyboards Function und Control-Key switchen.
Gott ja. sei Dank.
Das ist gut. Also ich habe tatsächlich so ein komisches kleines Apple-Keyboard hier rumliegen und habe das letzte Woche jemandem gegeben, weil das war wirklich das einzige USB-Keyboard, was rumlag. Und er hat sich tierisch aufgeregt, dass diese FN-Taste das an der falschen Stelle ist und dass das alles nicht geht. Und von dem her kann ich jetzt sagen, jo, installier dir einfach den besten, größten Kernel aller Zeiten und dann kannst du es umschalten. Das, glaube ich, ist
perfekt.
Einfach.
Aber das musst du irgendwie per Kernel reinkompilier-Quatsch machen dann oder so. Oder wie funktioniert das dann? Wie funktioniert das gerade? Oder musst du da eine PROC-FS irgendwo reinschreiben?
Als ja, hätten wir jetzt die Infos gelesen. Echt jetzt?
Ja, keine Ahnung. So. Na, okay, alles klar.
Also es, auf der Seite, wo ich das gesehen habe, stand da auch nicht mehr dazu. Und ich, ehrlich gesagt, ich muss gerade mal überlegen, weil ich benutze auf Arbeit eigentlich so ein Apple Keyboard. So ein flaches mit USB. Aber es wäre mir jetzt irgendwie nie aufgefallen, dass irgendwie Function oder Control irgendwie falsch ist. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt und ja. ist mir einfach egal.
Wahrscheinlich hast du dich dran gewöhnt.
Vermutlich habe ich das gemacht.
Bei Kernel Newbies ist dieses unglaublich wichtige Feature nicht mit dabei, komischerweise.
Ja, weil es halt einfach vermutlich egal ist. Ich habe es halt auch sehr lustig gefunden, dass das dieses das Key-Feature ist, was dieser Artikel hier einer dieser Key-Features, was dieser Artikel gesagt hier, das ist ein tolles neues Feature. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwie das Problem haben, dass sie eine Apple-Tastatur haben, aber irgendwie nicht damit klarkommen, wie das Layout aussieht. Vor allem hab ich gedacht, das kann man sowieso immer umkonfigurieren,
ja,
nicht?
Ja, ich glaube auch, das kannst du, also unter Linux kannst du, wenn du willst, dass die Tasten was anders machen, kannst du schon anders machen. Ist bloß die Frage, welchen Aufwand man treibt wahrscheinlich.
Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man kann das sowieso schon immer, weil ich habe, glaube ich, schon auch auf Arbeit irgendwelche Dinge umgemappt, aber ja, ist ein wichtiges Feature, also darum solltet ihr unbedingt updaten und nicht so wie der Felix auf dem publiken L-Test-Kernel rumsitzen.
Ekelhaft, wie so ein Baba.
Ekelhaft.
Langweiliger Baba.
Wobei die LTS-Kernel werden jetzt 6 Jahre lang gepflegt, habe ich die Woche gelesen.
Gut, wenn man nicht updatet, dann hat man auch keine Probleme mit Pflege. Ist ja easy.
Das auch, aber Greg Crowe-Hartman, der ja für diese LTS-Kernel auch verantwortlich zeichnet, hat jetzt irgendwie gesagt, jo, die werden jetzt 6 Jahre lang gepflegt und das ist dann schon ein bisschen krass. Also du kannst 6 Jahre lang auf deinem alten Kernel bleiben. Und kriegst immer noch Updates.
Du kannst für immer auf dem alten Kernel bleiben. Das siehst du bei diesen Embedded Devices.
Aber du kriegst noch Updates.
2.6.32er bester Kernel für immer. Also einfach so, ja.
Ja, wer braucht schon mehr? Hat früher funktioniert.
Du musst halt ein bisschen schauen wegen diesem der neuen Todeszeit, aber naja, muss man halt Binary patchen am Ende.
Meinst jetzt 32-Bit-Überlauf von Linux Time oder was?
Genau.
Ja, komm, das dauert noch. Wie? 18, 20 Jahre? 20
ja, ist kein
Jahre.
Problem. 20 Jahre. Ja, ist quasi ewig.
Ja,
für immer in Internetzeit, ja.
Ja, komm, da reden wir in 20 Jahren nochmal drüber. Wenn man immer noch 2.6.32 einsetzt.
Einige. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, was aus dem Kernel rausgeflogen ist, habe ich jetzt bei diesem Dings gesehen. Der MSM Vibrator. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist ein Input-Device.
Aha.
Ich glaube, es ist irgendwas sehr, sehr Langweiliges, aber es ist jetzt da rausgeflogen, weil anscheinend niemand benutzt es.
Das ist echt traurig.
Den Vibrator benutzt niemand, ja, ist natürlich.
Qualcomm MSM Vibrator Driver.
Ja.
Aber es ist auch schön zu sehen, dass Sachen rausfliegen ab und zu.
Ja, alter Scheiß, muss raus. Ich glaube, bei XFAT ist wieder einiges gekommen. Also überhaupt bei den Dateisystemen tut sich ja auch was. Auch bei ButterFS 6, bei XFS und X4 hat sich einiges getan. ich finde ja auch geil, dass immer noch TV-Tuner, auch da passiert irgendwie immer noch irgendwelche Sachen.
Ja, das ist doch für diese ganzen so Software-Defined Radio-Leute.
Oder DVB-T, USB, also, yo.
Ja, aber das kann schon sein, wegen diesen Software-Defined Radio-Dingen, weil die benutzen alle diese TV-Tuner.
Okay. Ja.
Ja, also
wirklich.
Was Hardware-Unterstützung angeht, kann man eigentlich beim Linux-Kernel echt nichts sagen, weil ich hatte letztens auch irgend so eine popelige Fernsteuerung für Funkzeug, weil ich was basteln wollte und dann habe ich halt geschaut und es gibt halt einfach im Kernel gibt es halt irgendwie ein Modul dafür, was man laden kann und dann funktioniert das. Ich habe es dann irgendwie am Schluss doch nicht benutzt, weil ich dann irgend so ein Bluetooth-Game-Controller genommen habe, das viel einfacher war, aber im Prinzip ist einfach alles unterstützt.
Außer neue Sachen, deswegen niemals einen neuen Laptop kaufen.
Naja, aber selbst für die nächste Intel-Generation und für die nächste AMD-Generation und so sind immer schon Sachen drin. Also das ist ja, bevor die überhaupt verbaut werden und irgendwo benutzt sind, fließt da ja schon immer Code in den Kernel. Also das würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben.
Naja, aber also ich meine trotzdem, wenn du den neuen Laptop kaufst, dann musst du einfach davon ausgehen, dass die Hälfte nicht funktionieren. Zum Beispiel deine neue, wunderbare, super 12G Wireless-Karte oder sowas, sehe ich ja. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach so. Damit musst du dich abfinden. Deswegen nichts Neues kaufen.
Würde ich auch so nie unterschreiben. Dann kaufst du dir halt einen Rechner, der direkt mit Linux kommt.
Nee, trotzdem.
Nee, doch. Genauso machst du das.
Nee,
ist ja, du kannst ja
das nur mit einem irgendwie gepatchten Linux-Kernel 2632er-Kernel, wo das dann quasi reingefrickelt ist.
Ach Quatsch.
Ich habe alles schon gesehen.
Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Was ist denn jetzt eigentlich das Neue an System, die 246. Dieses 2.6 war irgendwie drin.
Bei mir. 2.6, ja, auf jeden Fall. Nee, es gibt wunderbare Sachen in Systemd natürlich auch, weil Systemd ist quasi...
Benutzt ihr jetzt eigentlich alle HomeD? Benutzt ihr euer Home-Verzeichnis jetzt irgendwie, was du dann irgendwie immer auf deinem USB-Stick rumträgst und dann an jedem Rechner, den du dann benutzt, dein Home-Verzeichnis mappst oder so? Nee, nicht?
Schade. Ich glaube noch nicht. Ich bin mir sicher noch nicht. Aber wenn quasi NixOS auszusehen verwenden würde, dann würde ich es auch mit gleich verwenden.
Genau. Du willst zwar trotzdem nur den einen Rechner verwenden, aber...
Ja, die Sache ist halt quasi, es ist ja mit allen Distros dann nicht anders, ja. Du benutzt es dann da drunter und ob da jetzt quasi in deiner ETC-Passwörter irgendein Scheiß drin steht oder ob das in der ETC-Systemd-Homed-Config drin steht, ist ja dann auch scheißegal an der Stelle. Hauptsache, es funktioniert am Ende.
Ja.
Oder? Also das...
Ja. So, was ist Neue
im Systemd? So viele Sachen. Geile Sachen. Es gibt jetzt ein paar Sachen bezüglich Crypt-Setup. Also es sind quasi viele neue Features reingekommen, wie Crypt-Setup automatisch dann aktiviert werden kann und wo die Keys liegen können und dass man dann ein paar mehr Optionen hat. Und man kann jetzt für PIT 1 kannst du Up-Armor-Profile früh laden, also quasi wenn PIT 1 hochkommt im Early Boot, dass sie da direkt geladen werden können. Zusätzlich gibt es noch ein ganz cooles Feature, was ich hier verlinkt habe. Und das Feature sagt quasi, mit welcher Clock-Time der SystemD hochkommen soll. Basierend auf Januar 1970, also 1. Januar 1970, wie viele Mikrosekunden dort von entfernt der Kernel starten soll. Das ist relativ praktisch, wenn du wenn du irgendwelche Tests machen möchtest, also welche Systemtests, wo du quasi immer die gleiche Zeit haben willst, dann kannst du dem sagen, übrigens, ja, es ist jetzt genauso spät. Und dann alles, was davon quasi beginnt, halt entsprechend die richtige Zeit hat. Und das ist relativ cool. Genau, besonders wenn du so reproducible Builds haben möchtest. Und da unterstütze ich dann Systemd an der Stelle. Was ich ganz cool finde.
Gut.
Die Krähen im Hintergrund.
Ja.
Sind und natürlich sonst schneller, größer, besser, weiter. Alle wunderbaren Sachen. Alles, was man sich wünscht, ist da jetzt mit drin. Bis auf die Sachen, die noch nicht fertig sind.
Was man sich auch wünscht, ist eigentlich informiert zu werden, wenn sein Passwort irgendwo gepawnt ist. Und die Software von diesem bekanntesten der Dienste, da gibt es ja mehrere davon, ist jetzt Open Source geworden.
Das heißt quasi der, wie heißt der Typ? Der Have I Been Pwned-Typ?
Troy Hunt.
Ah, Troy Hunt, genau. Der hat jetzt sein Backend-Software quasi freigegeben, damit jeder sich eine Have I Been Pwned Datenbank Software-Gedingens installieren kann, oder ich weiß nicht genau, was er sich davon erhofft.
Also auf jeden Fall werden die gesammelten Passwörter, die er so zusammengetragen hat, nicht veröffentlicht. Ne? Also das auf diesem Datenschatz sozusagen von 10 Milliarden Datensätzen, die will er nicht rausgeben.
Er selber.
Aber du hast jetzt zumindest die Möglichkeit, dir die Software selber aufzusetzen und selber Daten zu sammeln und sie dann, weiß ich nicht, bei dir selber zu hosten, weiß ich nicht, in deine Infrastruktur einzubauen oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich bin noch gar nicht reingestellt, aber der andere Felix reagiert auch irgendwie nicht.
Also so wie ich das verstanden habe, ist hofft er sich da quasi mehr quasi Unterstützung in seinem Projekt, weil er sagt, das ist voll aufwendig und er hat gar nicht so viel Zeit und so, man muss jetzt irgendwelche komischen anderen Management-Sachen machen, die er jetzt quasi früher nicht machen musste, und jetzt wünscht er sich quasi von der Open-Source-Community da ein Stück weit Unterstützung, das Projekt quasi, das Have I Been Pwned Software-Projekt weiterzuführen.
Hm.
Genau, es ist ja auch noch nicht Open-Source, sondern muss jetzt halt zuerst mal, er hat gesagt, du musst zuerst mal noch ein bisschen aufräumen im Code, bevor er das Open Source stellen kann. Also ich nehme an, so halt so das Übliche mit irgendwelchen Access Keys oder irgendwelchem Zeug, was halt einfach direkt im Code ist, was er halt irgendwie refactoren muss, damit man das Open Sourcen kann.
Mhm, genau. Aber die Daten selber, wie gesagt, nicht, von daher nicht so super duper super spannend.
Ja, genau. Er will es halt auf als Open Source Programm freigeben, damit wahrscheinlich nicht sein Programm dann irgendwann mal auch der Leak ist, sozusagen. Von dem her müssen es ja ein paar Leute weiterentwickeln. Oder er macht es dicht. Ich glaube, er hat ja versucht, es zu verkaufen. Hat, glaube ich, auch mit dem Gedanken gespielt, es dicht zu machen. Jetzt ist so die nächste Idee ist, als Open Source freizugeben, mal gucken, ob das dann funktioniert, und wenn nicht, vielleicht wird es dann doch irgendwann geschlossen. Ja, muss man schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, glaube ich.
Oh. Naja.
Gudi. Ist hier zu heiß, oder was?
Nee, total gute Temperatur, nur bestimmt 32 Grad oder so hier.
Mhm. Dann kannst du uns ja, guck mal, da ist schon wieder was mit 2 und 32. Irgendwie zieht sich das heute durch.
Ja, die 2, die 6, die 32, die Nummern der Illuminaten.
Was?
Das ist jetzt 2, 6, 32 ist in Wirklichkeit der Illuminatenkönig, und der wird für immer verwendet werden. Und es liegt nicht daran, weil der gut ist oder weil er stabil ist, sondern einfach nur, weil die Illuminaten das gewollt haben. So.
So ist es. Glaube ich auch ganz. Das ist Physik, muss man wissen.
Genau, das ist Physik.
Nein.
Nicht? Keine Physik, sondern?
Nein. Nein.
Was ist jetzt hier mit diesem 32? Was passiert denn da jetzt?
Zahlenmagie.
Illuminaten. Illuminaten. Hier, die C-Bibliothek gibt ein neues Release, das 232. Und es kann Unicode 13. Was
ganz für wichtig. Funktionsnamen oder
was ich gut finde, und ich habe es gepickt, weil ich dazu sagen möchte, dass wenn euch langweilig ist, ein lustiges Projekt ist immer irgend so ein Open Source Projekt herzunehmen, irgendwo Unicodes reinzumachen und zu schauen, was alles kaputt geht, weil es geht immer irgendwas kaputt, und dann kann man das dann fixen.
Oder auch dann so lassen.
Oder auch nicht, aber meistens ist es schon ganz lustig, wenn diese Programme dann halt Unicode-Support haben. Braucht das jemand? Vermutlich nicht, aber ist halt nice to have. Und ich sag mal, 2020 könnten schon alle Programme einfach Unicode unterstützen und einfach mit Unicode funktionieren.
Ja, und das nächste ist Emoji-Support. Alle brauchen das. Okay.
Genau.
Genau. Aber die Voraussetzung dafür ist halt, dass Unicode überhaupt mal funktioniert.
Genau, erst weil, Unicode, ja, dann Emojis. Wichtig, die Reihenfolge, genau, nicht andersrum. Dann wird's nicht gut.
Genau. Ja, und sonst halt irgendwie höher, schneller, weiter.
Auch.
Ich hab's gehört. Überraschenderweise, wie immer.
Also es geht immer nur schneller, weiter.
Ja, also nicht höher, schneller, weiter ist auf jeden Fall die Free Software Foundation. Die ist nur anders. Die hat nämlich einen neuen Anführer. Nachdem Richard Stallman ja zurückgetreten wurde, ist...
Nee, wurde schon.
Ja, eigentlich wurde er zurückgetreten, ne?
Er hätte noch weitergemacht, hat er gesagt.
Ja, natürlich. So wie bei GNU hätte er ja auch weitergemacht. Jedenfalls wurde er zurückgetreten, weil er ein paar komische Ansichten über Leute hat, die mit Jüngeren rummachen. Und der Nachfolger in dem Job des Präsidenten der Free Software Foundation ist jetzt, wie heißt er? Geoffrey Knauth.
Ist ja auch egal. Also Ingo versucht es jetzt nochmal eine halbe Stunde auszusprechen. Ich mache hier zwei Chaptermarks hin und dann könnt ihr darüber springen.
Wie würdet ihr diesen Herrn aussprechen? Genau. Der auch schon sehr lange in der Free Software Foundation ist, seit 97. Und jetzt deren Präsident. Außerdem gibt's auch jemanden aus Europa, der jetzt Mitglied ist im Vorstand sozusagen. Auch schön, dass von da mal jemand dabei ist und Richard Stallman, ja, kann jetzt Kommentare von der Seitenlinie machen. Ist auch gar nicht schlecht, glaube ich.
Die Frage ist, warum haben sie nicht Emacs gewählt als...
Ja, das ist eine gute Frage. Warum haben sie nicht einfach Emacs gewählt?
Ja. Das verstehe ich nicht ganz. Das wäre die logische Schlussfolgerung gewesen hier für die Free Software Foundation mit Emacs als Vorstand.
Ja. Org Mode. Nicht? Und da geht's los. Das ist so easy. Aber verpasst. Nächstes Mal dann.
Tja.
Vielleicht muss der jetzt auch wieder irgendwas Doofes sagen über, weiß ich nicht, vielleicht ist er Corona-Leugner oder keine Ahnung was. Vielleicht glaubt er nicht an Klimawandel, Impfen, genau, oder irgendwas anderes Doofes, dann haben wir nochmal die Chance auf Emacs.
Ja, gut, ich habe ihn jetzt nicht gegoogelt, aber ich meine, weiße alte Männer haben wir an vielen Stellen, man hätte auch mal was.
Richard Stallman einfach lassen können, ja.
Nee, keine Option. Nee, finde ich schon.
Ach Mann, hey, echt.
Finde ich schon.
Dann schon Emacs, bevor.
Ja, dann doch wieder Emacs
aktivieren. Okay, also wir wählen nächstes Mal Emacs. Emacs zum Anführer.
Gut. Vielleicht ist dann AI und Machine Learning weit genug, dass es auch dieses Problem lösen kann.
Das geht bestimmt auch in Emacs. Du kannst bestimmt AI und Machine Learning in Emacs direkt so irgendwie. Du drückst hier Ctrl E, Shift R und dann.
Ja, entweder Chapter Max oder der neue Vorstand von FSF. Das sind zwei Möglichkeiten.
Ich würde ja sagen, landet in einem Boothole.
Nee. Ego, du bist raus.
Nee.
Warum?
Es hat nicht gepasst, wir waren doch nicht so weit. Wir haben uns gerade über eine andere Sache lustig gemacht, ja? Und dann kannst du nicht jetzt
doch,
mit einem schlechten Pun kommen, ja?
Ist vorbei. Ich glaube, wir haben alles ausgelutscht an der Stelle. Ich glaube, wir sollten zum nächsten Thema übergehen. Das wird jetzt nur schlechter einfach.
Na, Das war richtig gut gerade, ja. Das hätte locker mal nochmal 10 Minuten uns gebracht, ey, um Bullshit zu reden.
Ja.
Über Emacs und Plugins, AI. Wir haben alle guten Sachen. Guck mal, das Wichtige ist quasi
Bitcoin.
Das Wichtige ist quasi immer, dass du zu Themen, die du vorher hattest, schon mal zurückkommst.
Blockchain, Bitcoin.
Genau, Blockchain musst du auch mal sagen, ja.
Ja.
Das ist wichtig. Ansonsten kriegst du deine Shareholder nicht quasi überzeugt.
Nee, sonst trauen uns die Leute nicht mehr einen guten Podcast zu, wenn wir nicht mindestens AI, Blockchain, Bitcoin.
Bitcoins hatte ich, glaube ich, heute Morgen schon gesagt. Heute Morgen gehört.
Heute vorher.
War ich das? Ja. Ah, Bitcoins schicken. Genau, Bitcoins schicken, habe ich gesagt.
Ja. Apropos.
Für unsere Webseite defacen.
Apropos schicken. Die Deutsche Post kann jetzt dir irgendwie ankündigen, dass sie dir Briefe schicken. Also sie schickt dir eine E-Mail, dass morgen ein Brief ankommt. Fand ich sehr süß.
Aber warum soll ich das? Also was für ein Vorteil bietet mir das?
Du weißt heute schon, was morgen als Brief ankommt.
Ha, toll. Warum schicken sie mir nicht einfach nur eine E-Mail? Das ist so ein Quatsch.
Das haben sie ja vorher probiert, dass sie den Brief einscannen und dir per E-Post Brief schicken. Wollte keiner bezahlen. Jetzt ist die nächste Stufe, ist, sie kündigen dir an, dass sie dir morgen einen Brief schicken.
Aber die schreiben nicht rein, was da drin ist.
Oder? Nee, du kannst dich aber seelisch, moralisch darauf vorbereiten, dass dir jemand einen Brief schickt.
Das ist doch auch...
Warum? Also... Wenn sie wenigstens einen Brief aufmachen, einscannen,
das war
als Mail,
E-Post,
irgendwie das PDF.
Das
wäre. Dann ist es irgendwie direkt, du kannst direkt einen Brief lesen, du musst den Brief nachher nicht wieder entsorgen und blablabla.
Ja, gut für die Umwelt. Und so.
Ja, aber
eigentlich ein Fax.
Auch.
Eigentlich ein Fax.
Vielleicht
ist das auch quasi ein Fax, oder? Also ich meine.
Ja, eigentlich schon. Vielleicht könnte man auch den Schritt vorher noch so replacen, wo die Leute so irgendwie das ausdrucken
und
die können das dann so als PDF direkt.
Ja. Und der nächste Schritt ist halt einfach nur eine E-Mail schreiben mit dem Text drin.
Dann weißt du nicht schon heute, was morgen in der Post ist, sondern du weißt heute, was heute in der Post ist.
Genau, das wäre ja... Ja. Und ich würde das Ganze würde ich dann so E-Mail nennen oder so.
Ja.
Das wäre doch.
Ich würde es E-Post
revolutionär.
Ja. E-Mail ist ausgelutscht. E-Post.
E-Post,
hier.
Genau. E-Post.
Können wir ein Patent dafür haben? Ja. Wir müssen uns das patentieren lassen. Das ist voll die gute Idee. So wie ein Brief, aber halt so digital direkt. Und du hast es dann direkt auf all deinen Geräten und so und kannst es lesen.
Ja. Und wenn es zu schnell geht, kannst du immer noch Graylisting anmachen.
Das müssen wir uns extra bezahlen lassen. Du solltest es nur auf einem Gerät kriegen. Also das ist quasi schon wie, das muss ja sein,
der Free-Tier. Genau, das ist der Free-Tier dann quasi. Ansonsten wird es multipliziert.
Ja, das müssen wir erst kopieren, Geräte. Teuer. Das musst du dir bezahlen lassen.
Erst nach Rumänien geschickt zum Kopieren.
dann wird jedes Bit abgetippt.
Ja. Da hat einer so eine Tastatur, die wo 0 und 1 ist, und dann drückt er die halt rein, ja. So wie ich es gehört.
Ja. Das müssen wir uns bezahlen lassen.
Ja, perfekt. Okay, haben wir endlich reich.
Haben wir die Idee, um reich zu werden? Können wir jetzt zum Boothole kommen oder muss ich jetzt wieder irgendeinen schlechten Übergang machen, nachdem ich jetzt schon so schön abgeschwiffen bin?
Erzähl mal deinen zweiten, deinen.
Ich kann überhaupt gar nichts dazu sagen. Du bist mein Security-Experte hier.
Hey.
Ich weiß nur, das Booten ist kaputt. Also ich meine, wenn ich eh schon root auf der Maschine bin, dann kriege ich es irgendwie hin, den Grub kaputt zu machen und Sachen auszuhebeln. Wenn ich root auf der Maschine bin, habe ich sowieso andere Probleme oder kann sowieso viel machen. Und irgendwelche amerikanischen Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es total schwierig ist und haben es Boothole genannt und dann wollten es Leute fixen und es ist alles kaputt gegangen und so ist meine Story.
Ja, schön zusammengefasst. Nee, das können wir weitermachen. Direkt nächste, was hier jetzt hier?
Nee, hey. Was ist denn jetzt genau kaputt? Du musst mir das doch technisch erklären. Ich konnte das nur so, da ist was kaputt gegangen und ist gefixt und der Fix war kaputt.
Ja, also, kaputt war nicht irgendwie irgendwelche Software, wenn du das als Root laufen lässt, sondern du brauchst Folgendes. Schritt 1, du brauchst Secure Boot aktiviert. Okay, quasi
haben verdient. Wir nicht. Ha, Gott sei Dank.
Okay, kein Problem. Siehst du, kannst du direkt weitermachen. Schritt 2, du musst deinen Grub abgesichert haben. Du musst da quasi gemacht haben, dass man den nicht editieren kann.
Okay, also dass er nach einem Passwort fragt. Also wenn ich Edit drücke, also ja, dann fragt er nach einem Passwort, ja.
Mhm. Genau. Die zwei Sachen sind sehr wichtig, weil ansonsten hast du das Problem quasi nicht.
Bin ich
raus. Und das dritte ist quasi, dass du den alten Grub, der quasi das Problem hast, weil du installiert hast. Genau, und der Angriff ermöglicht dann einem Angreifer quasi den Grub so zu manipulieren, dass er deinen Kernel anders bootet, als du ihn eingestellt hast, beziehungsweise dass er halt einen anderen Kernel bootet oder ein Windows anders bootet. Jedenfalls, dass quasi dieses Secure Boot Mechanismus
wird.
Genau, weil der Grub ja terminiert ja quasi Secure Boot. Der sagt ja so, ja, ich bin quasi der signierte Teil und ich habe keine Schwächen. Der Grub macht ja danach dann quasi das, was wofür er eigentlich zuständig ist, nämlich quasi die Chain weitermachen und dann halt den nächsten Teil von deinem System starten.
Aber auch signiert, oder? Der Kernel muss auch signiert sein.
Gibt Trusted Grub, aber das muss man auch erstmal quasi machen, dann kannst du quasi die komplette Kette nachvollziehen, aber normalerweise ist es dann halt so, dass du zum Beispiel Festplattenvollverschlüsselung als nächsten Schritt hast, dass du da quasi dann die Sicherheit auf der Stelle hast. Aber wenn du natürlich vorher deinen Grub irgendwie manipulieren kannst, dann könntest du ja theoretisch einen Keylogger vorher einschleusen, der dann, was weiß ich, für krasse Sachen macht und dein Passwort abgreift, wenn es ein tippst oder so.
Okay, aber nochmal, um überhaupt den Grub manipulieren zu können, muss ich auf dieser Maschine schon mal root sein. Also ich muss mindestens noch eine andere Sicherheitslücke finden, um auf dieser Maschine root zu werden, um dann den Grub zu manipulieren und indem er dann hinterher was anderes bootet. Also der Angriff wird schon sehr selten im realen Leben passieren, weil du musst auf der Maschine schon mal root sein, um diesen Grub kaputt machen zu können. So habe ich gelesen.
Aber
du willst ja den Grub manipulieren. Um den Grub zu manipulieren, musst du ja nach /boot irgendwas schreiben können. Um da hinschreiben zu können, musst du root sein auf der Maschine.
Nee. Okay.
Also, das lese ich hier auch gerade so, dass du dieses grub.cfg halt verändern musst und das normalerweise aber nicht einfach so user-writable. Wobei, könntest du das verändern, wenn du einfach irgendwas anderes...
In Buffer steht auch da, oder? grub.config in Buffer. Warte, also ist es nicht so, wenn du quasi die Möglichkeit hast, dass... Jedenfalls... Ich glaube, wir haben es selber nicht verstanden. Also habe ich es wahrscheinlich auch nicht verstanden.
Okay.
Also fairerweise muss man sagen, es ist auch nur ein Problem, wenn man dieses, wenn man Grub überhaupt irgendwie geschützt hat.
Ja,
und ich glaube, in vielen Fällen ist das Problem halt einfach, dass du da einfach editieren kannst, da irgendwie Single-User reinschreiben kannst und dann bootet das Ding halt im Single-User und fertig ist.
Also
von dem her.
Bei uns die Server auf Arbeit sind tatsächlich so eingestellt, dass du nicht im Grub einfach was rumeditieren kannst. Aber da ist nicht überall Secure Boot an, weil da brauchst du ja auch ein EFI für. Also der Grub muss im EFI-Modus laden und nicht im, weiß ich nicht, Legacy-Modus oder noch überhaupt irgendwie im BIOS-Modus sein. Da müssen schon ganz viele Sachen zusammenkommen, dass der Angriff überhaupt funktioniert und ihr überhaupt betroffen seid. Also ja, ist natürlich trotzdem nicht gut und alle großen Distros haben das auch gefixt, ja, egal ob jetzt Red Hat, Canonical, SUSE, Oracle, alle haben da Patches bereitgestellt, Debian. Dooferweise war da irgendwo ein Fehler drin und ganz viele Sachen oder einige Server sind danach nicht mehr gebootet, was irgendwie ein bisschen doof ist.
Ja, genau. Also das was halt dann passieren musste, ist natürlich, dass der Grub geupdatet wird und dass dann halt auch dieser Shim, also quasi dieser erste signierte Teil, der quasi vom Secure Boot ausgeführt wird, der musste dann natürlich auch neu signiert werden. Und was da genau kaputt gegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber es war dann auf jeden Fall alles ein Arsch und alle Leute haben nur geweint, weil sie sofort geupdatet haben. Und da lernt man wieder, niemals updaten. Weil
niemals updaten.
Ja. Erstens, kein Squad mehr, ja, quasi sehr, sehr schlimm. Und zweitens, der Güterbude nicht mehr. Was nicht ganz so schlimm ist, wie ach so. Oh, okay, ja, nee, ist viel schlimmer. Ist viel schlimmer, wenn du quasi nicht starten kannst und keinen Squad starten kannst. Weil da könntest du immer noch mit nix auch den Squad starten. Aber so hast du nichts mehr. Gar nichts mehr.
Nicht mal nix hast du mehr.
Ja.
Na. No. Wortspiele am Abend. Für 300. Ja. Okay. Dann sind wir durch, oder?
Also, ich lese hier.
Du liest es noch.
Mal. Also, the vulnerability enables arbitrary code execution within Grub 2 and thus control over the booting of the operating system. As a result, an attacker could modify the contents of the Grub 2 configuration file.
Ja.
To ensure that attack code is run before the operating system is low. Aber ja klar, wenn du da vorher was quasi rein editierst, dann kannst du natürlich auch in die Config reinschreiben, dass er von, weiß ich nicht, dass er einen Chainload macht auf dem USB-Stick. Ich verstehe es nicht.
Ja, genau. Das sag ich ja. Also wenn du eh schon schaffst, in die Grub-Config was reinzuschreiben, dann ist das Problem, dann hast du ein ganz anderes Problem als dieses Boothole. Sicher trotzdem nicht lustig, aber jeder, der root ist auf deinem Rechner, kann einfach böse Dinge tun. Oder jeder, der deine Boot-Configs verändern kann, ist potenziell schon mal irgendwie böse.
Ich glaube, der Vektor hier ist ein bisschen, dass du im Prinzip, dass das Config-File selber liegt halt bei dir auf der Platte und ist halt irgendwie nicht speziell signiert oder geschützt. Das heißt, du könntest wenn du es schaffst, die Platte rauszunehmen, irgendwas anderes, das Filesystem darauf zu mounten, irgendwie von außerhalb oder wenn du ein anderes System bootest, kannst du da halt reinschreiben. Und dann kannst du das System own.
Wird die Config nicht
im Prinzip
normalerweise mit, ist sie nicht Teil der Signaturverifikation?
Nein.
With the sole exception of one bootable tool vendor who added custom code to perform a signature verification of grub.config file in addition to the signature verification performed on the grub 2 execution, all versions of grub 2 load perform external grub config are vulnerable. Das heißt quasi, wenn du deine grub config nicht mit signierst und verifizierst, dann bist du eh gearscht. Aber gut.
Ja. Aber das heißt halt auch, wenn du kannst dann halt irgendwas in die Grub-Config schreiben und
ja.
Wenn es halt nicht signiert und verifiziert wird, dann kannst du da halt auch, ja, direkt deine Config da reinschreiben, ohne noch den Grub zu own vermutlich. Und der würde das dann booten für dich. Mhm. Aber.
Ja, also ich glaube, das Problem ist quasi, dass du dann nicht nur, also dass du quasi Code-Execution im Grub hast. Aber ich meine, wie gesagt, wenn du Chainloader machst, dann hast du ja danach auch Code Execution. Na gut. Ja,
ist so ein bisschen.
Auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Man musste sofort updaten. Alles in den Arsch gegangen und keiner hat irgendwas gewonnen. Außer Schmerzen.
Deswegen wartet man immer bis vom Updaten.
Niemals updaten. Das ist der Trick.
Du mit deinem scheiß alten Kernel da.
Hey, der ist noch gut.
Ja.
Der ist abgestanden, der hat eine Punkt 44 am Ende, das heißt ganz viele Patches schon. Sehr, sehr gut.
Sehr gut ist auch Intel. Bloß, dass sie irgendwelche Dokumente verloren haben. Oder welchen Quellcode.
Und 20 Gigabyte Internet haben sie verloren. Von ihrem eigenen Intranet.
Nicht von ihrem eigenen Intranet hat jemand runtergeladen und irgendwie geleakt. Also ist jetzt nicht klar, ob es, ich glaube, könnten auch irgendwelche FTP oder blöde Sachen, die sie irgendwie doof offen gelassen haben, sein. Könnte aber auch irgendwo halblegal runtergeladen sein. So ganz klar war es, glaube ich, nicht, zumindest als ich es gelesen
also
hatte.
Also illegal ist es ja, also die Verbreitung ist auf jeden Fall illegal, weil du ja quasi Intellectual Property und so und Copyright und sowas sonst infringen würdest. Deswegen, das ist klar. Aber wo es herkommt, ist nicht ganz klar.
Was klar ist, da sind auch Sachen drin wie irgendwelche Präsentationsvorlagen. Das heißt also, wenn jemand demnächst eine Intel-Präsentation durchs Internet schickt, muss man dann immer nochmal fünfmal überprüfen, ob die dann nicht gefaked wurde, was ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube sonst, da war da jetzt nichts. Also es war schon, die Größe war schon ein bisschen beeindruckend, dass es 20 Gigabyte waren. Aber ob das jetzt wirklich so große News war, ist mir nicht ganz klar.
Also was ganz spannend ist für so Passwortdatenbanken, die Standardpassworte waren oder sind wohl Intel 123 oder Groß-Intel 123 gewesen. Ja. Das ist gut zu wissen, weil dann muss man nicht so viel ausprobieren.
Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann hat hier noch jemand was in Nintendo Giga League.
Genau, das hatten wir auch noch. Ich weiß aber nicht, ob wir es letztes Mal schon
Ich habe es nicht gefunden, aber
mir sagt es auch nichts. Dann erzähl noch mal kurz, was ist das, was ist passiert?
Genau, Intel hat auch Daten verloren und zwar
Nintendo,
Nintendo, ja. Und zwar nicht irgendwelchen so speziellen, keine Ahnung was, der neue, weiß nicht, Nintendo Switch oder sowas, keine Ahnung was, sondern alten Shit. Und zwar richtig, richtig alten Kram. Und zwar zum Beispiel so Source Code von Super Mario 64 oder eine alten, ja, oder quasi von irgendwelchen Yoshi-Spielen, Star Fox, irgendwelche internen Tools, um die Level zu designen. Also Star Fox quasi der erste Teil, der erste 3D-Dingy. Und da quasi irgendwelche DOS-Applikationen, mit denen du da die Levels quasi programmiert hast und so. Also sowas wurde dort geleakt. Genau. Und das war wohl ein relativ großer Leak. Aber ich habe den auch, also Ich habe das auch nur gesehen und ist auf jeden Fall sehr spannend, weil das halt einen sehr, sehr tiefen Einblick in so ganz, ganz technische Feinheiten von Nintendo und von den Spielen quasi gibt. Ja, genau, das ist, was ich hier noch quasi dazu tun wollte, weil ich nicht gefunden habe, wo ob wir das schon mal hatten oder nicht.
Okay. Aber woher das jetzt kommt, ist es klar? Ist es eine Festplatte, die verloren gegangen ist oder sind sie gehacksort worden? Wissen wir nicht.
Keiner weiß irgendwas so genau.
Okay.
Richtig ist,
dass es kommt ja auch immer vor, dass irgendwelche alten Rechner aussortiert wurden, da lag halt.
Ja, also das sieht halt so aus, dass es quasi irgendein Zulieferer war, halt quasi der technisch quasi dort an der Konsole mitgearbeitet hat. Und der hat relativ viel, relativ viel technische Tooling und Kram dazu gehabt. Genau.
Dann IBM benutzt Homo-Verschlüsselung, nein,
Homomorph. Mann, wir haben auch einen Bildungsauftrag.
Verschlüsselung. Ja.
Haben wir? Homomorph heißt sie, glaube ich. Ich glaube Homomorphisch nicht, sondern Homomorph. Homomorph. Ich glaube so. Aber wir haben auch einen Bildungsauftrag, bestimmt.
Nee.
Wir haben keinen Bildungsauftrag. Okay, sehr gut. Da können wir auch irgendwelchen Quatsch erzählen. Glück gehabt.
Trotzdem. Also, hier Verschlüsselung, die sich verändert, ne? Soll das heißen? Oder wie?
Nee. Homomorphe Verschlüsselung ist ein Mechanismus, wie du Operationen auf verschlüsselten Daten ausführen kannst, ohne dass du sie dafür entschlüsseln musst. Mhm. Und das ist eine relativ praktische Sache, weil du kannst dann quasi deine verschlüsselten Daten zu irgendeinem Dienstleister geben und der kann für dich diese Daten dann weiterverarbeiten, aber der kann die Daten selber nicht lesen. Sehen, genau, sondern der kann sie quasi nur verschlüsselt bearbeiten und das gibt's relativ lange schon als Konzept, diese homomorphe Verschlüsselung. Aber jetzt ist es wohl so, dass IBM irgendeine andere Firma dazu überzeugt hat, mal da mitzuspielen und da so ein Field Trial zu machen damit, der jetzt wohl abgeschlossen ist.
Okay.
Genau.
Und es funktioniert.
Also, anscheinend, ja. Das ist eine relativ spannende Sache, das komplette Feld, weil sie halt sehr sehr coole Möglichkeiten ergibt, wie du Daten verarbeiten kannst. Und dann sagst du, ja, wir verarbeiten unsere Daten in der Cloud, aber unser Cloud-Provider kann die Daten gar nicht lesen, sondern er kann sie nur verarbeiten. Mhm. Und das ist schon eine coole Sache eigentlich. Der Artikel beschreibt so ein bisschen, wie es funktioniert, was dort ausprobiert wurde und halt auch die Limitations. Weil wenn du quasi verschlüsselte Daten hast, dann kannst du sie halt nicht lesen und kannst nicht irgendwelche arbiträren Algorithmen darauf ausführen, sondern halt nur ganz, du bist da relativ eingeschränkt halt. Und zusätzlich brauchst du halt viel, viel größeren, viel, viel mehr Performance, viel, viel mehr RAM zur Verarbeitung und so weiter und so fort. Und ist halt auch viel, viel langsamer. Genau, aber prinzipiell coole Sache. Prinzipiell geht's wohl. Sie haben wie gesagt irgendwas, Machine Learning ist immer gut, Machine Learning kann man immer sagen. Ja. Wie das genau funktioniert, ja, Homomorphic Inference Engine hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich an.
Die Computer übernehmen die Welt, okay.
Genau, aber nur verschlüsselt.
Ja. Ach, Gott sei Dank. Dann Gott ist wieder sei Dank. Skynet kommt, aber ist nur verschlüsselt.
Dann ist in Ordnung.
Ja.
Dann ist gut.
Kommen wir
hier? Oder nein, nein, kommen wir nicht.
Nee?
Ich habe hier, nee,
jetzt.
Als wir vorher über das Nintendo-Zeug gesprochen haben und gesagt haben, dann bekommt man halt einen coolen Einblick in die Geschichte von, was Nintendo halt so gemacht hat, ist mir eingefallen, dass ich was gesehen habe. Und zwar gibt's das für Valve, die Menschen, die Counter-Strike und Steam und Half-Life gemacht haben, gibt's das auch. Und zwar gibt's da so einen Typen, der so, ja, im Prinzip sind es, ich glaube, so fancy PDFs. Sind also PDFs mit Animationen und so. Und das kann man sich irgendwie kaufen und es gibt halt so einen Überblick über Dinge, die sie bei Valve gebaut haben, aber die nie etwas geworden sind.
Zum Beispiel
und
Half-Life 3 oder was?
Zum Beispiel Half-Life 3, warum Half-Life 3 nie was geworden ist und wie es mit der Source Engine 2 aussieht und so. Ja. Und ich habe hier unten drunter auch noch ein Video verlinkt, was so ein bisschen einen Einblick gibt, in welcher Form, weil das Ding kostet ein bisschen was, in welcher Form das ist.
Niemals irgendwas kaufen.
Kann man sich ja mal anschauen, wenn man sich für sowas interessiert. Genau, jetzt kommen wir zu was auch immer Ingo kommen wollte.
Themen wollte ich kommen. Eine neue Rubrik. Keine.
Ja, gut. Keine Themen.
Keine Themen. Dann keine kommen Themen. Wir zum
Lesefunk. Warte, jetzt kann ich so schnell. Ich kann nicht so schnell. Warte.
Oh.
So, und ja. K. Bup. Okay, weiter.
Keine Themen. Okay, mi, haben wir auch nicht. Kannst du auch kurz
Niemand hat was zu weinen, oder was?
Niemand hat was zu weinen, das ist ja echt tragisch. Kommen
das ist
wir
vielleicht unser Mimi.
Nächsten Kategorie.
Dass niemand was zu weinen hat.
Unserem Lesefu. Und da habe ich was mitgebracht. Oh, das habe ich da schon wieder vergessen. Ist aus der Süddeutschen. Da geht's, warum es sich lohnt, Linux auszuprobieren als Windows-Alternative, wie Windows oder wie Microsoft so ein bisschen versucht, Linux für sich einzunehmen. Ja, haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass quasi, dass man jetzt, ja, also dass Microsoft irgendwie so ein bisschen Windows zu einer Linux-Distribution macht, damit ihnen die ganzen Entwickler nicht abhauen, weil die ganzen Entwickler, die stehen auf Linux, weil ist geil, ist das Beste, seit geschnitten Brot. Und was jetzt sich auch mit dem Windows Linux Subsystem 2 tut und so weiter und da mal ein paar Insights. Und wenn sowas schon in der Süddeutschen erscheint, haben wir es bald geschafft. Bin mir sicher. Ist mein Lesefuh, könnt ihr euch mal antun oder auch nicht, wenn ihr das alles schon wisst. Könnt ihr es auch lassen, könnt es aber euren, weiß ich nicht, Freunden, Bekannten zeigen, dass sie jetzt endlich mal Linux ausprobieren, wenn sie es nicht schon längst tun.
Ja, genau. Wenn ihr Linux ausprobiert, dann aufpassen wegen dem Grub, ja. Wir hatten vorher darüber geredet. natürlich kamen wir jetzt im Chat direkt so, Grub, viel zu kompliziert, es muss doch eine Alternative geben. Und natürlich gibt es sie, nämlich Systemd-Boot, beziehungsweise Gummiboot. Das ist quasi ein ganz kleines Stück Software, was einfach nur diesen EFI-Teil implementiert und dann direkt an Systemd weiter übergibt mit den Parametern, die man halt da quasi vorher eingestellt hat. Und das hilft halt, um die Komplexität so ein bisschen runterzubringen von dem Gesamtsystem, besonders wenn es quasi sich um den Bootloader dreht, der ja doch schon einen relativ kritischen Teil von dem Computer einnimmt. Nochmal kurz als Einwurf, sorry.
Ja, passt. So. Dann Lesefu von dir.
Ich habe auch noch mehr Lesefu, warte, den haben wir mal hier da drunter. So, bup und bup. So, und zwar, wir haben es ja von diesem AI Machine Learning Dings vorher wieder gehabt, ja.
Ja.
Es kommt immer wieder. Es gibt bei Machine Learning ja diese neue, gottesgleiche Machine Learning Modell namens GPT-3. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, was dir quasi aus deinem Plaintext macht es dir quasi eine JavaScript-Applikation, also eine Web-Applikation. Oder es kann quasi irgendwie philosophisch dir irgendwelche Fragen beantworten oder irgendwelche anderen krassen Sachen machen. Und da könnte man sich ja fragen, wie funktioniert das denn eigentlich überhaupt, dieses Sprachmodell, dieses Machine Learning-Sprachmodell? Und glücklicherweise habe ich hier eine Webseite, die das visualisiert mit Animationen. Und ja, weil Lesen ist einfach sowas vorgestern, ja.
Deswegen hast du es gleich in Lesefu gepackt, weil man was gucken kann.
Ja, weil man was gucken kann. Aber es ist nicht nur ein Video, es ist nicht komplett passiv, man muss auch noch runterscrollen.
Okay.
Ja. Das also, genau.
Ist so wie ein Video, aber man muss selber scrollen.
Ja. Verrückt. Aber man kann mit seiner eigenen Geschwindigkeit scrollen.
Mhm. Genau. Sehr schön.
Ich finde, es hat eine super Grafik, wo so steht, so, ja, wie funktioniert das? Und dann ist irgendwie so, der Input ist halt irgendwie Robotics und dann ist der erste Schritt ist so, convert word into vector. Okay. Und dann der zweite Schritt ist einfach Magic. Und der dritte Schritt ist dann wieder convert vector into word. Und dann kommt ein Wort wieder raus.
Zack, so, fertig. Yep, genau so funktioniert. Ja, das ist ja, das ist genau richtig.
So einfach.
Und das ist genau, wie es funktioniert. Du hast ja quasi in der Mitte diese GPT-3 Magic und dann fertig.
Passiert einfach das Richtige.
Also wenn man weiter runterscrollt, dann ist noch ein bisschen bessere Erklärung. Und der Trick ist quasi, dass du einfach eine Bazillion Daten da reinwirfst und dann mit irgendwelchen, keine Ahnung wie viel, 100 Transformern und irgendwelchen anderen Zwischen-Umkodier-Dingern kommt dann auf einmal das Richtige raus. Ja, also Großteil ist halt einfach, dass es mit Daten und mit Rechenpower erschlagen wird, das Problem. Es werden quasi Standard-Machine-Learning-Konstrukte verwendet, aber die halt sehr, 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 sehr krass. Das ist meine Zusammenfassung. Ist wahrscheinlich falsch, aber ist auch in Ordnung. Ich glaube, es reicht den meisten. Hoffentlich. Und wenn euch das nicht reicht, dann müsst ihr es leider selber lesen.
Oder gleich auf IPv6 umsteigen oder so.
Hm? Mm, oder so.
Warte. Was?
Hm?
Was? Wie kommt das jetzt zustande? Was hat dieser eine mit dem anderen zu tun?
Ja, es geht jetzt um IPv6.
Nix. IPv6 gibt es schon seit 20 Jahren oder noch länger.
Nix. Aber der Artikel ist auch von 2017. Ah, das heißt nicht mehr ganz neu.
Nee, da hat sich ja so viel geändert bei diesem IPv6, ja.
Und es geht auch nicht so wirklich um IPv6, sondern es ist mehr so ein, wie das Internet und ja, diese Dinge, die wir halt kennen, mit wie es halt angefangen hat, wo man halt einfach Bits auf eine Leitung draufgepackt hat und am anderen Ende hat die halt wieder jemand weggenommen, und wie dann halt irgendwie Layer 2 und Layer 3 entstanden ist und so. Und es geht so ein bisschen, also es war halt mehr so Geschichte von, wie das alles zustande gekommen ist und am Schluss noch so ein bisschen, warum IPv6, was ja schon ein rechter Shift ist, warum sich das irgendwie nicht so durchgesetzt hat. Und es gibt auch den geupdateten Post von ihm. Und was man dazu sagen muss, ist, er schreibt das sehr lustig.
Okay, das ist gut, also weil das war jetzt sehr viel Text und keine Bilder.
Genau, es
ist ein bisschen abgeschreckt.
Es ist sehr viel Text, aber es ist halt, also es ist dann, wenn man es wirklich sich mal hinsetzt und das liest, ist es dann doch nicht so viel. Und es ist halt ein bisschen lustig geschrieben. Also es hat da wirklich viele lustige Quotes drin. Die man da, nur schon dafür lohnt es sich eigentlich, das zu lesen. Und man lernt halt ein bisschen was über die Geschichte des Internets. Und
immer gut, was zu lernen ist immer gut.
Ja, genau. Es gibt dann noch den Follow-up, den man sich auch durchlesen kann, der ein bisschen kürzer ist, wo es dann auch ein bisschen mehr um IPv6 geht, tatsächlich. Genau. Und dann der zweite Artikel, den ich gelesen habe, ist auf Medium, was ich, naja, ist halt Medium.
Die haben mich die kann Woche voll gespammt. Irgendjemand.
Dürfen die das?
Also ich ist einfach, also wenn ihr Dinge auf Medium publiziert, tut's einfach nicht, bitte.
Warum pickst du es jetzt oder findest du es trotzdem gut?
Der Artikel ist halt trotzdem gut, aber es halt, ich finde es einfach traurig, dass es auf Medium ist. Es hostet einfach selber irgendwie so ein WordPress oder Hugo oder Static irgendwas. Oder
wenigstens auf Shithub-Pages.
Ja, irgendwas einfach nicht Medium.
Nicht Medium.
Geht einfach nicht. Aber darum geht es nicht in diesem Artikel. In diesem Artikel geht es darum, dass er sich seine Node-Modules mal angeschaut hat. Und er hat sich da irgendwie Express, Ember und Bubble rausgesucht, was alles irgendwie relativ weit verbreitet. Also wenn man irgendein Node-Projekt macht, hat man vermutlich mindestens eines dieser drei Dinge halt in seinem Node-Folder. Ja. Und er hat einfach mal all diese Dependencies angeschaut, und im Prinzip gereviewt, was da halt so ein bisschen passiert. Und er hat halt irgendwie in jedem Fall irgendwas Lustiges gefunden. Beispielsweise in Bubble, in einer Dependency, gibt es ein Bild von Guy Fieri, was vermutlich entweder absichtlich oder aus Versehen halt nicht rausgestrippt wird. Und das sind dann halt irgendwie, ich weiß nicht, knapp 13 Megabyte oder so, was du halt jedes Mal, wenn du Bubble installierst, halt mit einer dieser Dependencies mitkommt.
Aber ist auch sehr wichtig. Was ist, wenn du jetzt Guy Fieri brauchst? Den hast du da
ja,
drin als Dependency.
Genau. Genau. Oder Ember hat halt irgendwie eine Dependency zum Dingsy, was Glimmer heißt. Und das bringt halt 93 Kilobyte Britannica mit, also was die ich glaube die Enzyklopädie auf Britannica ist. Es hat irgendwie, um irgendwie so einen Text, so einen kleinen Text anzuzeigen.
Ja, mein Gott. 93 Kilobyte, also.
Echt, ey, das ist doch nix, echt.
Ja, aber sie benutzen das halt nur, um eine Definition vom Wort Glimmer im Help, in der Help anzuzeigen.
Das
ist
sehr
das
wichtig.
Ist halt jeder, der Ember installiert, ist halt, ja.
Ist sehr wichtig. Ich finde das, ja. Was ist, wenn die sich ändert? Ja? Nur so hast du die Möglichkeit.
Ich weiß halt, Ich weiß halt auch nicht, dann machst du, du musst ja die Enzyklopädie, musst du ja auch updaten.
Ja.
Merkst du selber,
ne? Sehr wichtig.
Du kannst auch einen Pull-Request machen, wo du einfach das Wort updatest.
Ja, aber du kannst immer wieder diese Enzyklopädie updaten, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Einfach updaten, ja, updaten, updaten, zack, fertig.
Das, genau, aber das Gute ist halt, das macht irgendwie vermutlich irgendwie so ungefähr 93% von der Ember Codebase aus. Ist halt einfach die Enzyklopädie, die halt mitkommt. Und ist halt, ja,
braucht man.
Vielleicht schon gar nicht
mal. Aber das ist so ein typisches, so ein typisches Node.js-Ding, oder? Das, und dieses NPM, und das ist ja alles der gleiche Quatsch. Das gehört ja alles zusammen und ist alles Müll.
Ja, das ist halt, aber hier ist es einfach mal nicht nur so Bashing von, ja, das ist einfach Müll, sondern er hat sich da konkret Dinge angeschaut und gesagt, ja, okay.
Genau das ist Müll.
Hier, genau das ist Müll.
Ja.
Und ja, hier hat man wenigstens die Chance, das mal zu fixen, weil eigentlich sagt man ja immer so, ja, man soll das irgendwie dann halt alles reviewen, und das hat er halt
gemacht.
Ja, zumindest so teilweise gemacht, und er empfiehlt das auch jedem, wenn man mal ein bisschen Zeit hat,
Er hat
da mal reinzuschauen.
Sein erster Code-Snippet ist ein bisschen weird. Ich weiß nicht genau, was er damit zeigen will, dass er keine Ahnung von Computern hat oder dass er irgendwie witzig sein will. Er versucht quasi, die Lines zu counten von dem Tree, von den Node-Modules.
Ja, keine Ahnung. Ja, ist, vermutlich.
Dass man immer die Manpages lesen damit muss. Ja, gut.
Probably. Weiß ich auch nicht so genau.
Okay. Na gut, aber ja, genau, also das einzige Problem ist halt Medium. Genau, aber ansonsten wäre es gut gewesen.
Hm?
Schön. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das Problem tatsächlich denn löst. Macht man dann Pull-Request gegen das Projekt, um quasi den Quatsch da wegzumachen, oder?
Ich denke schon.
Hat er es denn wenigstens gemacht?
Sagt er nicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt natürlich nicht nachkontrolliert, weil für das benutze ich dann zu wenig Node und das ist mir dann zu egal.
Ja.
Aber ja, es sagt es zumindest nicht, darum würde ich jetzt mal raten, dass er es nicht gemacht hat. Aber ja, das sollte man tun.
Okay.
Gut. So, wer hat noch was? Wer will noch mal?
Ich habe noch was. Ich habe einen Artikel zu einem Tool in einer anderen Toolchain auch mit drin, nämlich zu Docker. Es gibt ein Subkomponent, die nennt sich Docker History, und damit kann man eine Introspektion, wie heißt das auf Deutsch? Introspection.
Einsicht,
genau. Eine Einsicht erhalten, wie denn die Docker-Images, die man denn so verwendet, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du irgendwie Elasticsearch als Docker-Image runterlädst, wie sich das genau mal aufgebaut hat, wie das quasi konstruiert wurde und wie die Dinge zusammenhalten. Und dieses Feature kann man natürlich nicht nur verwenden, um herauszufinden, warum denn jetzt schon wieder das Docker-Image so verdammt groß geworden ist, sondern man hat halt auch die Möglichkeit, unbekannte Docker-Images damit zu inspizieren, zu schauen, was da gemacht wird. Genau. Mit Docker History kann man dann quasi die Images sich anschauen, sieht man dann jeden einzelnen Schritt, der passiert ist, und unter Umständen ist es wohl auch so, dass man dort irgendwelche Geheimnisse, die dort überschrieben werden, beziehungsweise die halt dort anders gesetzt werden, dass man die. Wer druckt da schon wieder? Ingo?
Ich drucke nicht, das ist mein Rollo, was runtergeht.
Aha. Ingo ist schon wieder am Drucken für die E-Post oder was?
Ja, klar, natürlich, nur.
Ingo. Genau, mit diesem Tool kann man dann quasi die Images, die man bei sich rumliegen hat, kann man dann reinschauen. Kann man vielleicht auch ein bisschen abschauen, wie bestimmte Dinge getan wurden. Beziehungsweise wie man dann welche Sachen kleiner bekommt. Auf jeden Fall fand ich sehr, sehr cool. Habe ich davor noch nicht gekannt und jetzt kenne ich es und jetzt kann ich damit alle Docker-Container hacken.
Okay. Ja, das habe ich auch schon benutzt. Das ist echt manchmal praktisch, kannst halt reinschauen. Und Wiktionary meint vermutlich, wäre das richtige deutsche Wort dafür Selbsterkenntnis, für Introspektion.
Selbstprüfung.
Wobei es das Wort in Introspektion auch im Deutschen wohl gibt.
Ja, aber ja. Selbstbeobachtung, Introspection, jetzt irgendwie was in die Richtung.
Ja, irgendwie so.
Okay. Ja, oh Gott.
So. Gut, dann noch schnell zu den Picks und dann sind wir durch.
Picks.
Weil es wird so warm hier, nachdem mein Rollo jetzt gerade runtergegangen ist.
Es ist weil leider war zu spät so runtergegangen, oder?
Nee, es war jetzt Sonnenuntergang und dann geht das Rollo runter.
Ist halt so. Aber, hä?
Soll das nicht runtergehen, wenn die Sonne da ist?
Und dann wieder aufgehen, wenn die Sonne runtergeht? Ja.
Nee.
Ja.
Damit die Sonne nicht dir reinscheint oder so? Ingos.
Nee,
ich hab's Rolle sind anders programmiert.
Ja, meine Rolle sind so programmiert.
Aber warum? Ingo, erklär.
Weil jetzt
draußen ist es jetzt dunkel.
Ja.
Und warum fahren jetzt die Rolles runter?
Das ist das zweite Mal, wo die Rollis runterfahren. Die sind schon das erste Mal früher runtergefahren, aber da habe ich es jetzt mal aufgemacht. Ja, weil nachts ist dunkel als draußen, kälter und weißt du.
Damit die Wärme drin bleibt, weil es jetzt so kalt ist.
Ja.
Muss man schon sehen.
Ja.
Das verstehe ich schon.
Was?
Wenn ich mich jetzt schlafen lege, will ich doch nicht, dass ich morgens dann um 5 von der Sonne geweckt werde.
Aber das du bist doch klar, in deinem Arbeitszimmer, Ingo.
Und?
Ah, schläfst du dort, oder?
Nein, aber alle Rollos gehen runter.
Aber die sollten nicht alle Rollos machen.
Doch.
Ingo, ich glaube
nicht. Ich will das so. Komm,
na gut, Ingo, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen über deine Heimautomatisierung reden. Das, was du machst, ist Quatsch.
So, Picks.
gitsendemail.io. Das ist eine... Ah, genau. Es ist eine Webseite, mit der man lernen kann.
Git-Projekte per E-Mail schicken?
Nein, anders. Mit der du lernen kannst, wie du mit deinem Git E-Mails versenden kannst. Und zwar natürlich von Patches, von Software, die du verwendest. Zum Beispiel, wenn du für einen Linux-Kernel arbeitest, ist es sehr, sehr wichtig. Weil die haben ja nur eine Mailingliste und da musst du natürlich auch lernen, wie du deine scheiß E-Mail hinsendest. Genau, das ist quasi das ist hier quasi der komplette, es gibt mehr als den Linux-Kernel, der damit arbeitet, nämlich es gibt auch noch PostgreSQL und Git selber. Die drei Projekte werden hier angeführt als quasi Projekte, die nur über E-Mail funktionieren. Okay. Genau, und die Webseite zeigt quasi, wie das Ganze funktioniert für alle Distributionen, die es gibt, sogar Microsoft Windows, die Linux-Distribution.
Ja. Nice.
Genau. Sogar Solus. Und hier OmniOS. Alles
gut. macOS, Gentoo, FreeBSD. Geeks,
NixOS, alles, ja. Alles.
Ja. Sehr alles. Schön. Gut. Falls ich das jemals wissen wollte, weiß ich
nicht. Nee, jetzt hier, warte. Wir gehen mal jetzt durch, ja. Das ist quasi der erste Schritt, ist quasi das Installieren. Der zweite Schritt ist die Konfiguration und da wird dir sogar gezeigt, wie das mit Gmail funktioniert, ja, wie du quasi dein Git einrichten musst, damit das mit Gmail funktioniert. Und das finde ich eine coole Sache. Oder Protonmail, alle Leute lieben Protonmail. Ah, funktioniert leider nicht direkt. Genau. Und dann quasi der nächste Schritt ist quasi das E-Mails, also das Formatieren und mit Git Send E-Mail dann die E-Mail loszuschicken und dann kannst du die an diese Webseite quasi schicken und die schicken dir eine Antwort und zeigen dir an, wie es funktioniert hat. Das heißt, es ist nicht nur so, müsste es funktionieren, sondern es funktioniert wohl genauso.
Hübsch.
Also ich find's cool. Weil E-Mails ist einfach der richtige Ansatz, nicht was auch immer.
Ist besser als Brief, ja. Hat schon immer besser funktioniert als Webseiten und so. E-Mail ist das Beste. Absolut. Yep.
Beste, wo gibt es auf die ganzen Welt.
Yep. Okay. Dann Creo.
Das habe ich nicht ausprobiert, aber ich fand es sehr, sehr nice. Und zwar, Creo ist ein Projekt, das Checkpoint-Restore-Funktionalität für Linux für den Linux User Space implementiert. Und Checkpoint Restore ist quasi ein Quick Save für deine Applikation. Und ich fand die Prämisse einfach schon so cool. Ich guck mal, ob ich da auch ein
Ich habe den Talk auf der FOSDEM dazu gesehen. Da saß
ich. Okay. Drin. Also das, ich glaube, dann habe ich sogar die Aufnahme davon auch gesehen. Es gibt ein Video, wo er das zeigt, wie das mit dem Firefox funktioniert. Quasi ein Quick Save von deinem Firefox, dann irgendwas machen, dann wieder zurücksetzen und dann ist er wieder genau in dem Zustand, in dem sich es vorher befunden hat. Mit genau deinen geöffneten Tabs und allem, was halt quasi dort war. Und das fand ich sehr cool. Und wie gesagt, es hat mich so ein bisschen an Quicksave bei Half-Life 1 erinnert, quasi. Bevor du irgendwas machst, erstmal ein Quicksave und dann gehst du in die Ecke rum, wirst erschossen, Quickload und nochmal versuchen und dann erschießen. So. Das ist meine Kindheit. Meine Kindheitserinnerung. Deswegen fand ich es cool. Fand ich es einfach sehr, sehr cool.
Sehr schön. Okay.
Ingo, noch jemand? Vielleicht findest du den Dings auf das Video von der FOSDEM.
Kann ich nochmal verlinken. Genau, da hat das, ich glaube, zwei Leute sogar erklärt, wofür sie es benutzen, warum sie es entwickelt haben, waren die Entwickler, warum sie es benutzt, wofür man es benutzen kann und hast du nicht gesehen. Geht ja, auch,
ich habe hier das
insbesondere für Container und sowas. Ich glaube, da ging es gerade im Creo für Container. Mhm.
Ja. Genau, das fand ich auf jeden Fall spannend.
Die Applikation muss nichts unterstützen.
Nee, die wird quasi unter ihrem Arsch gesnapshottet. Nice. Das ist quasi der Trick dabei. Das heißt, du kannst mit allen Dingen tun.
Ja, so Container Live Migration Kram.
Genau, dafür kann man es auf jeden Fall benutzen.
Am anderen Ende wieder irgendwie restoren und weiter geht's. Klingt gut.
Finde ich sehr, sehr cool. Oder wie gesagt, dein Firefox ist mir wieder gecrashed, aber du hast zum Glück noch einen Quicksave von vor 3 Stunden.
Das ist auch in Ordnung. Kannst du alle Tabs wieder aufmachen.
Ja,
Gott sei Dank.
Ja, ich kenne ja diese Tab-Leute, ja, quasi, wenn die einmal alle weg sind, dann fangen die an zu weinen, ja.
Ich habe ja meine Tabs letztens alle geschlossen.
Nein, du hast alle Tabs seit wie vielen Jahren hast du die geschlossen?
Nee, ich habe seit der FOSDEM, also seit Januar, habe ich tatsächlich alle Tabs noch offen gehabt und habe die jetzt schön durchkategorisiert, weggebookmarkt, was noch wichtig war und alles andere zugemacht. Es war schon ein bisschen befreiend, das mal zu tun. Mhm.
Ja. Es ist halt auch nicht mehr die Angst, dass du den Firefox nicht mehr gebootet bekommst.
Genau. Also man kann entweder Cryo verwenden oder man kann, oder Cryo, oder einfach mal aufräumen.
Ja, also aufräumen ist natürlich immer der Cheat-Move, der geht immer. Aber Cryo ist quasi die zweite Möglichkeit, wenn du dann quasi Filme auf deiner Sucht quasi hängen bleiben kannst, deiner Tab-Sucht.
Ja, nee. Ich versuche da runterzukommen. Ich habe schon nur noch 30 offene Tabs gerade.
Das ist gut, das ist ein guter Weg. Und irgendwann bist du auf der Null, ja? Dann hast du es geschafft.
Ja.
Dann musst du aber Zero auf der Null Tops bleiben. Ich habe das bestimmt schon mal für dich gepickt. Nee, für mich habe ich es gepickt, aber es gibt einen Garbage Collector für deine Tabs und der collectet die einfach.
Nee.
Warum nicht?
Gab es ja schon mehrfach so die Funktion, der Tab macht ja alle Tabs dann in einen Tab oder so und du kannst sie wieder aufmachen.
Nee, der collectet die einfach. Der collectet die einfach weg.
Okay, einfach so wegschießen nach und nach.
Ja, der steht dann quasi, ich habe jetzt hier 20 Tabs collected und wenn dir einer sehr, sehr wichtig ist, dann kannst du nochmal draufklicken. Aber eigentlich ist es quasi ein Garbage Collector für deine Tabs, die nicht geöffnet wurden in einer gewissen Zeit. Also wenn du quasi sagst, also wenn ich diesen Tab nicht in den letzten 7 Tagen reingeschaut habe, dann ist er auf jeden Fall
nicht wichtig gewesen.
Wichtig, genau. Das ist quasi die Idee.
Nee, alle meine Tabs sind wichtig.
Okay. Na gut.
Gut. Dann sind wir durch für diese Sendung. Es ist so heiß, Leute.
Nein, sind wir nicht.
Nicht?
Sind wir nicht.
Ach, du hast noch
sind
was.
Sind wir nicht.
Ach, schade.
Ja, außerdem möchte ich hier das V-Zero Inbox, hier die Zero-Tab-Policy vorschlagen für dich, Ingo.
Nee.
Doch?
Nicht.
Aber wie gesagt, ich arbeite ja dran. Ich habe jetzt, habe auch gerade 10 Tabs geschlossen. Also es ist,
Ingo. Einfach bookmarken. Und dann sind die auch, dann sind die immer noch da, aber die sind nicht da.
Ja,
also
genau.
Das ist ja immer das Gleiche.
Sag ich doch. Ich bin ja auch gerade dabei. Ich bin ganz fleißig dabei.
Irgendwann schaffst du es auf die Runde, auf die große Runde.
Ich hab's ja letztens erst geschafft. Das ist alles gut.
Aber jetzt bist du schon wieder bei 30. Du wirst rückfällig.
Ja. Ja, ja,
ja. Ja. Aber hier, was wir eigentlich noch haben, ist ein letzter Link. Und zwar habe ich hier einen YouTube-Channel gepickt. Und zwar heißt der Grainy Days. Und ist halt so ein Typ, der Filmfotografie macht. Und ist mein aktueller Lieblings-YouTube-Channel. Naja, er spricht halt darüber, wie er irgendwie Filmfotografie gemacht hat und zeigt dann halt die Fotos und so. Und seine Reisevideos sind ganz lustig. Ich mag seine Art, wie er die Videos halt macht.
Schön, schön.
Genau.
Ich habe noch eine Sache. Ich habe das vergessen, in die News mit reinzutun. Und zwar gibt es für den Ingo, gibt es ja quasi einen neuen Computer.
Was?
Ja. Und zwar, du weißt ja denn, das Studio, das war ja schon super, war quasi portabel, hat voll für die Leistung gehabt und war eine coole Sache, ja?
Ja.
Jetzt gibt es eine neue Media Workstation. Und zwar ist es ein Hybrid aus Koffer und Notebook. Es hat 128 Zen 2 Kerne und 6 Displays. Und ja, ich fand einfach diese Unterschrift von Heise einfach super. Ein Hybrid aus Koffer und Notebook. Das ist genau das. Ja. Und die Frage ist halt, wie heißt es dann, ja? Also entweder es ist halt eine Noffer, weil quasi ein Notebook oder ein Koffbook. Ja, das könnte ja auch sein. Oder euch fällt noch was anderes ein.
Aber es braucht ja zwingend einen Stromanschluss. Also,
ja, das ist ein bisschen unpraktisch, aber du kannst den USV mitnehmen. Das ist ja kein Ding.
Das ist einfach dein USV-Koffer dabei. Ja. Das ist also Ingo.
Oder es ist halt ein Codebook. Also es ist die Möglichkeiten.
Aber es hat auch schon 100 Gigabit Ethernet und
toll, oder? Ja,
Tesla V100 und
wenn du jetzt super quasi im Zug bist und deine USV dabei hast, dann kannst du dich mit deinen 100 Gigabit genau in das andere 100 Gigabit Stecker einstecken.
Und vor allem fährst du das Kraftwerk erstmal hoch.
Leider
ist geht's. Ist auch ein Schnäppchen, kostet nur 108.000 Euro.
Das ist günstig. Also,
ja.
Ist auch super, 110.000 US-Dollar sind 108.000 Euro.
Ja, aber musst du auch 16% Mehrwertsteuer dazu machen.
Nee, inklusive.
Nee. Mhm. Echt? Doch.
Nee,
steht da inklusive.
Ja, ja, das wird immer 1:1 gerechnet. Ja. Ja, nee, finde ich, also das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ein Hybrid aus Koffer und Notebooks.
Ja, das ist wie Möter halt Menschheit. Ja, Köter, ne?
Das habe ich mir halt auch gedacht. Genau das, ja.
Ja. Sehr schön. Ja. Kaufen wir. Ist gebongt.
Wunderbar.
Wird mein neues tragbares.
Wunderbarer Pick. Dann nochmal gefunden.
Wunderbar. Dann, Klappe zu, Affe tot.
Ah, jupp.
Kannst du nochmal hier so ein Dingsi reindingsen?
Wo? Oh.
Na, jetzt ganz, Ende, ganz am Schluss, damit ich weiß.
Ja, aber die ganze Ende ist ja wohl das fucking Ende.
Ja, aber tatsächlich berechnen gerade das Web-Dingi. Mhm. Was wir haben, kann dann die letzte Shownote nicht anzeigen. Da steht dann eine ganz komische Sache, wenn du nicht weißt, wie lang die Sendung insgesamt war.
Okay. Außerdem haben wir noch Post-Show und die musst du dann wegschneiden.
Ja, das mache ich ja immer. Dann, es war mir eine Freude. Wie immer wünsche ich euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Ja,
mit dem Koffer.
Mit dem Koffercomputer, Koffernotebook. Zieht einfach das Koffer-Notebook hinter euch her mit dem USV und den 6 Monitoren.
Das ist so absurd.
So absurd, quasi die Idee zu haben, so, ja, was machen wir damit? Ja, machen wir einen Koffer rein. Das ist eine total gute Idee. Anstatt, dass sie es quasi in 19-Zoll Aufhängung gemacht haben, nehmen wir uns einen Koffer.
Ja. Die Amis brauchen sowas vielleicht. Was passiert wohl, wenn du damit versuchst, zu fliegen oder so?
Brauchst wahrscheinlich Sperrgepäck oder so, weil das geht ja über die 23 Kilo drüber, oder?
Okay. Also, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Darf ich jetzt? Ciao, ciao.
Tschüss.
Jetzt.